Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wie ihr schon gehört habt, ich möchte heute gern Fortsetzung machen mit dem Thema, das ich vor 3 Wochen begonnen habe. Es gibt Themen, die kann man nicht in einem Gottesdienst behandeln, weil es vielleicht auch zu viel wäre. Klar hängt es auch davon ab, wie sehr man einem Thema auf den Grund geht. Aber ich habe es für nötig gefunden, bei diesem Thema mir doch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, gerade weil es unseren Alltag so sehr betrifft. Achte auf die feurigen Pfeile, habe ich diesen Titel gewählt. Und zwar haben wir letztes Mal schon gesehen, dass es um unseren geistlichen Kampf geht, um den Kampf des Glaubens, wie es die Bibel auch sagt. Und wer wirklich mit Jesus lebt, wer im Glauben an Gott lebt, der weiß, dass Glaube Kampf ist. Und ihr merkt, es geht um Lehre diesmal, weniger um Predigt. Aber ich fühle mich da in guter Gesellschaft. Von Jesus heißt das immer wieder, er ging herum und lehrte und predigte vom Reich Gottes. Und lehren bedeutet, eben systematisch in biblische Wahrheiten einzusteigen. Er hat dann selbst seinen Jüngern befohlen oder gesagt, sie sollen gehen und lehren, was er ihnen gesagt hat. Unser geistlicher Kampf, großes Thema. Aber ich denke, für uns alle ist es wichtig, darüber neu nachzudenken, schon nur sich dessen bewusst zu werden. Schon das ist ein Gewinn, wenn wir uns dessen bewusst werden. Aber natürlich will jeder von uns im geistlichen Kampf auch siegen. Und möge Gott helfen, dass uns diese Betrachtungen dazu dienen, zumal uns Gottes Wort ja sehr viel darüber sagt. Und wir haben gesehen, dass unser geistlicher Kampf sich eben nicht gegen Menschen richtet. Wir haben es gerade dieser Tag in der Hausgruppe gehabt. So viel es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Sondern unser geistlicher Kampf richtet sich gegen Satan direkt. Und zwar, weil er der Feind Gottes ist. Er hat natürlich auch Dämonen um sich herum, er hat böse Mächte. Und so sehr uns dieses Thema auch nicht so gefällt, haben wir es immer wieder damit zu tun. Und darum sollten wir nicht so töricht sein, dieses Thema zu umgehen oder umgehen zu wollen. Wir kommen nicht drum rum. Wir haben gerade vor einiger Zeit, wann war es, vorletzte Woche, bei bestimmten Leuten, wo die Frau gläubig geworden ist, gebetet für das Haus, weil es in dem Haus offenbar spukt. Und wir haben im Namen Jesu geboten, wir haben es gereinigt, wir sind aufgetreten gegen diese Mächte des Bösen. Und im Namen Jesus dürfen wir das, sollen wir das. Jesus hat gesagt, ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Und trotzdem müssen wir auch wachsam sein, müssen wir wissen, was die Bibel sagt. Der Teufel ist nicht nur der Feind Gottes, sondern der Feind jedes Menschen, der mit Gott lebt. Wir haben schon gesehen, weil wir ihm entlaufen sind, möchte er uns möglichst zurückgewinnen, möchte uns auf jeden Fall schaden, möchte jedem Menschen schaden. Der Feind kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben, hat Jesus gesagt in Johannes 10, Vers 10. Ja, das nur kurz einleitend. Ich möchte uns 2 Verse vorlesen. Den einen Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Vers, den die Bibelkenner wohl sehr gut kennen. Ich lese ihn jetzt mal aber nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, also auch eine Aufforderung an uns von Petrus, ja von Petrus, der auch gefallen ist, der auch mit diesem Feind zu tun hatte. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ja, kein schmeichelhaftes Wort. Und trotzdem sollen wir nicht erschrecken, weil in Vers 9 steht, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Aha, okay, das tröstet uns jetzt schon mal. Und dann nochmal der Vers aus Epheser 6, Vers 16, den wir letztes Mal hatten und woher ich auch dieses Bild der feurigen Pfeile habe. Da heißt es: Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also zwei Verse, die uns zum einen sagen, dass der Böse, der Teufel, Satan, umherstreift und sucht, beziehungsweise er schießt, bildlich gesprochen, feurige Pfeile auf uns ab und wir können sie mit dem Schild des Glaubens auslöschen. Nun, direkter Kampf, er gegen uns, wir gegen ihn. Und zwar wir gegen ihn im Namen unseres Herrn, den wir gerade besungen haben, dessen wunderbarer Name eine Autorität hat und eine Macht hat, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir können und sollen ihm im Glauben widerstehen. Wenn wir das tun, werden wir erfolgreich sein. Verspricht uns jetzt die Bibel hier schon nur an diesen beiden Stellen, aber an vielen anderen auch. Wir haben uns letztes Mal zunächst einmal die Grundabsicht des Teufels angesehen. Die Grundabsicht des Teufels ist, uns Menschen von Gott zu trennen, und zwar durch die Sünde. Darum, so leid es mir tut, aber dieses Lied, das wir eben gesungen haben, stimmt nicht so ganz, weil es dort heißt, nichts kann uns trennen von dir oder so ähnlich, stimmt nicht. Die Sünde trennt uns von Gott. Tut mir leid, dass es in einigen Liedern so heißt, was immer der Liederdichter gemeint hat, aber es ist nicht biblisch. Nichts kann uns trennen von dir, stimmt nicht. Die Sünde trennt uns von Gott. Und das ist die Grundabsicht des Bösen, uns von der Quelle des Lebens, von Gott zu trennen, indem wir sündigen. Und das geschah beim sogenannten Sündenfall. Wir haben uns also dann letztes Mal diesen Anfang der ganzen menschlichen Katastrophe angesehen, im dritten Kapitel der Bibel, den Sündenfall, wo es um die Grundmethoden, um die Grundstrategien des Feindes geht, die dazu führen sollen, dass wir abgeschnitten werden von Gott. Und wir wissen ja, der Mensch musste Gott verlassen. Gott hat sich von ihm getrennt. Die Beziehung des Menschen zu Gott ist zerstört. Nicht nur gestört, sondern zerstört. Jedes Menschen. Und diese Beziehung muss wiederhergestellt werden. Und all die Konsequenzen dieser Katastrophe erleben wir in unterschiedlicher Weise bis hin zu dem, was in dieser Woche, letzten Montag geschehen ist in der Türkei, bis hin zu Naturkatastrophen. Wir haben diese Strategien des Teufels uns ein bisschen angesehen. Es waren vier an der Zahl. Es sind die Grundstrategien, die Grundmethoden des Feindes. Es gibt noch viele andere. Aber die Grundmethoden, das, was er grundsätzlich so im Kopf hat, ist zunächst einmal Gottes Autorität und Position in Frage zu stellen, heutzutage sogar zu sagen, gibt es Gott überhaupt? Nein, Gott gibt es nicht. Zweitens, Gottes Wort in Frage zu stellen und seine Wahrhaftigkeit. Nee, Gott hat nicht gesagt. Sollte Gott gesagt haben, nee, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Das hat Gott gar nicht so gemeint. Gott braucht man nicht ernst zu nehmen. Drittens, Stolz, Überheblichkeit, Arroganz, groß sein wollen. Ihr werdet sein wie Gott. Und viertens, Unabhängigkeit von Gott. Ohne Gott zu leben. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Euch braucht niemand zu sagen, was gut und böse ist. Ihr könnt euer Leben selber bestimmen. Ihr braucht Gott nicht. Das waren seine Grundstrategien, die wichtigsten feurigen Pfeile, sagen wir mal. Aber wie gesagt, es gibt noch viele andere unterschiedliche Angriffsmethoden, durch die uns der Teufel von Gott abbringen will. Bis hin, dass er uns sehr plötzlich anfällt, in dem Sinn, dass er uns überrascht. Wir wissen, wie schnell wir ein verletzendes Wort rausbringen, da ohne viel nachzudenken, wie schnell unsere Emotionen hochkochen und wir die Kontrolle über uns selbst verlieren. Darum sind, wie gesagt, die Methoden des Feindes sehr unterschiedlich. Im 11. Vers in Epheser 6, den Vers haben wir uns auch angesehen, aber ich möchte ihn auch an dieser Stelle nochmal lesen. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Also ein weiterer Vers, der von listigen Anschlägen des Teufels spricht. Wir wissen alle nur zu gut, was ein Anschlag ist. Diese Woche Freitag ist leider wieder in Israel, in Jerusalem, so ein Anschlag passiert, wo inzwischen beide kleine Brüder gestorben sind. Der 6-Jährige und der 8-Jährige, 2 Jungs und dann ein 20-Jähriger, der frisch verheiratet war. Anschlag des Bösen, in dem Fall eines Menschen, der einen Terroranschlag verübt hat. Aber auch hier, zumindest in dieser Übersetzung, ist von den listigen Anschlägen des Teufels die Rede. Und das tut er auch mit uns, Terroranschläge. Er will uns terrorisieren. Er will uns am besten töten, er will uns ausradieren, so wie es die Palästinenser mit dem Volk Israel, mit den Juden am liebsten machen würden. Und darum diese Anschläge. Feurige Pfeile ist also ein gut verständliches Bild, haben wir letztes Mal gesehen, gerade aus der Antike, aus Filmen, die wir vielleicht gesehen haben, gerade weil damals viel mit Holz und brennbaren Materialien gebaut wurden, so waren diese feurigen Pfeile sehr effektiv und haben eben viel Zerstörung angerichtet. Aber ein viel häufigerer Ausdruck der Bibel, diesen Ausdruck feurige Pfeile, finden wir meines Wissens nur eben hier in diesem Vers aus dem Epheserbrief. Aber ein viel häufigerer Ausdruck in der Bibel ist Anfechtung. Anfechtung. Und mit diesem Begriff möchte ich mich heute ein bisschen mit euch beschäftigen, weil es eben ein anderer Ausdruck von diesen feurigen Pfeilen, von diesen Angriffsmethoden des Feindes ist. Und die Bibel spricht viel davon. Ich lese uns mal aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, den 6. Vers. In den vorigen Versen geht es um unser Erbe und unser Heil, das offenbart wird, wenn Jesus wiederkommt. Und dann schreibt Petrus, auch wieder Petrus: Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Wow, das ist schon mal gut. Wenn Jesus kommt, werden wir uns jubelnd freuen. Die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Wir sind also in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit verglichen mit der Ewigkeit, sind wir von mancherlei Anfechtungen bedrängt, und oft auch traurig, gerade wenn wir diesen Anfechtungen unterliegen, aber auch wenn sie überhaupt kommen, so sehr Jakobus sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir mit Anfechtungen zu tun haben, weil dann unser Glaube bewährt wird. Aber das ist nochmal ein Kapitel für sich, sich in Anfechtungen zu freuen. Ich möchte keine Umfrage machen, wer sich über Anfechtungen freut, aber hier schreibt Petrus auch, ehrlicher halber, die ihr traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Nun, die erste Frage, ich möchte heute 3 Fragen mit uns behandeln. Erste Frage ist, was ist eigentlich eine Anfechtung? Oder wie sehen Anfechtungen konkret aus? Erst recht, wenn Petrus von mancherlei Anfechtungen spricht. Und ich denke, jeder Mensch, der mit Jesus lebt, jeder Mensch, der im Glauben lebt, der weiß, was das ist, weil er täglich damit zu tun hat. Und trotzdem ist es gut, nochmal darüber nachzudenken und auch ein bisschen systematisch von der Bibel her dieses Thema zu betrachten. Nun, Anfechtungen sind zunächst einmal ganz direkt Versuchungen zur Sünde. Sind eben nicht nur Versuchungen, aber als erstes ist es die Versuchung zur Sünde. Wir wissen, dass Jesus selbst Anfechtungen hatte. dass Jesus selbst versucht wurde vom Teufel in der Wüste, aber diese Versuchungen hat er siegreich bestanden. Da ist ein Thema für sich, das können wir gerne ein andermal betrachten. Aber was ist nun Sünde? Wenn also Anfechtung zunächst einmal Versuchung zur Sünde ist, so geht's um die Frage, was ist Sünde? Und als erstes müssen wir sagen, Sünde ist alles, was gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gebot verstößt. Und Gott sei Dank haben wir sein Wort, wo er uns ganz klar und offen und deutlich seinen Willen im Blick auf unser Leben offenbart. Auch in dem Sinne, was für unser Leben gut ist und was nicht gut ist. Was uns fördert und was uns schadet, was uns Gott näher bringt und was uns von Gott trennt, was unser Leben auferbaut und was unser Leben zerstört, wo er als unser Schöpfer, als unser himmlischer Vater natürlich am besten weiß, was für unser Leben gut ist und nicht. Und Gott sei Dank, dass wir sein Wort haben, wo er uns ganz klar sagt, was Sünde ist, was ihm nicht gefällt. Und Sünde kann man von ihrem griechischen Ausdruck her als Zielverfehlung bezeichnen. Der griechische Ausdruck bedeutet Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Wenn ich sündige, verfehle ich Gottes Ziel mit meinem Leben. Und Zielverfehlung ist eben Zielverfehlung und darum gibt es auch nicht große und kleine Sünden, denn es ist ja völlig egal, ob ich einen Millimeter am Ziel vorbeischieße oder einen Kilometer am Ziel vorbeischieße. Vorbei ist vorbei. Und so ist das auch mit der Sünde. Also Sünde ist das, was Gottes Wort uns als Sünde bezeichnet, was gegen Gottes Willen verstößt, aber genauso auch ungehorsam zu sein gegenüber Dingen, die uns Gott sagt, die auch nicht in seinem Wort stehen, wo Gott uns vielleicht sagt, geh und hilf dem oder der, besuche ihn oder sie, spende was in die oder in die andere Richtung, sage das in meinem Namen, was ich dir jetzt gerade sage, geh hin und sage ihm das und sage ihr das. Das sind also alles Dinge, die nicht in der Bibel stehen, aber wo Gott zu uns spricht, wenn wir mit Gott leben. Das bedeutet ja Christsein, Leben mit Gott, Kommunikation mit Gott, im Auftrag Gottes unterwegs sein, in seinem Namen, als seine Botschafter. Und wenn ich etwas nicht tue, was Gott mir sagt, ähnlich wie Jona zum Beispiel, den Gott nach Ninive geschickt hat, aber der einfach nicht wollte, dann ist auch das Sünde, dann ist auch das Ungehorsam. Also Versuchung oder Anfechtung ist noch keine Sünde. Es ist erst der Versuch. Aber wenn ich dieser Anfechtung, dieser Versuchung Raum gebe, wird sie zur Sünde. Und das ist schon mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen vor Anfechtungen in dem Sinn nicht traurig sein, solange wir noch nicht sündigen, ist noch nichts kaputt. Und trotzdem gibt es diese Anfechtungen. Und gibt es diese Dinge, die einfach Gott missfallen. Jesus sagt es in Matthäus 15, Vers 19 ganz unverblümt. Er sagt es, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen und so weiter und so fort. Und nicht nur Jesus spricht darüber, Paulus spricht es vielfach an in den unterschiedlichen Briefen. Also, Sünde ist zunächst einmal eine Tat, die gegen Gottes Willen verstößt. Aber Sünde ist auch eine verkehrte Haltung, die ich haben kann, die dann oft auch zur Tat führt. Zum Beispiel eine böse Begierde. Wir wissen was das bedeutet. Hass. Stolz, Eifersucht, Neid, Selbstsucht, Selbstbestimmung. In dem Sinn, ich bin der Chef, mir ist egal, was Gott sagt, ich mache jetzt das, was ich denke, das gut ist. Also auch solche Haltungen nennt die Bibel Sünde und die Bibel hat auch eine ganze Menge Beispiele darüber. Und stellt uns Menschen dar, die eben auf diese Weise gesündigt haben. Wir wissen gerade vom ersten Brüderpaar, von Kain und Abel, wie Neid zu Mord geführt hat. Also Neid kann zum einen eine Anfechtung sein, aber wenn ich über längere Zeit Neid in meinem Herzen habe, ist das nichts Gutes, ist das kein göttlicher Gedanke, ist das etwas Fleischliches, etwas Teuflisches, ist etwas, was dem ich nicht Raum geben sollte. Aber dann auch falsche Abhängigkeiten sind Sünde oder Dinge, die mich in falsche Abhängigkeiten bringen. Sogenannte Süchte, Dinge, die mich beherrschen, die mich knechten, wo ich nicht mehr selbst Herr meiner Sinne bin, angefangen von Alkohol und Drogen bis zu Fernsehsucht und Internetsucht und sonstigen Süchten, Dinge, die mich knechten, Dinge, von denen ich abhängig bin, bis zu Tablettensucht und sonstigen bösen Dingen, die einfach der Feind auch in unser Leben bringen will, um uns zu terrorisieren, um uns zu knechten. Auch das sind Versuchungen. Und letztlich alles, was mir und anderen schadet, was mich oder andere zerstört, angefangen von meinem Körper oder dem Körper anderer, Mord erst recht, aber Verletzung unterschiedlicherweise, auch psychische Verletzung, was den anderen verletzt oder zerstört, ist auch Sünde. All diese Dinge und vielleicht auch noch einige mehr, aber vielleicht sind dies die wichtigsten Kategorien, sind Dinge, die seit dem Sündenfall im Leben von uns Menschen drin sind, wie ein Virus. Mit diesem Virus werden wir geboren. Mit diesem Virus kommen wir auf die Welt. Den kriegen wir nicht nur mit der Muttermilch mit, sondern schon mit unserer DNA. Den kriegen wir schon im Mutterleib mit, sagt uns die Bibel. Das ist also die erste Kategorie von Anfechtung, Versuchung zur Sünde. Aber wir wissen es alle nur zu gut, dass es nicht nur diese Anfechtungen gibt. Es gibt auch viele Dinge in unserem Leben, auch als Folge des Sündenfalls, die nichts mit Sünde zu tun haben und mit denen wir echt kämpfen. Ganz unterschiedliche Herausforderungen. Die, mit denen wir vielleicht am meisten zu kämpfen haben, ist Krankheit unterschiedlicher Art, Leid, Not, Erdbeben, will ich mal sagen, Schwierigkeiten wirklich unterschiedlicher Art, alles Dinge, die Gott nicht vorgesehen hat. Ich sage es an dieser Stelle, den Krieg in der Ukraine hat Gott nicht geplant. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat Gott nicht vorgesehen für unser Leben. Aber es sind alles Folgen davon, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Dass der Mensch Gott abgesagt hat. Dass der Mensch gesagt hat, wir brauchen dich nicht, Gott. Wir wissen es besser. Wir können es besser. Wir können ohne dich. Das ist die größte Beleidigung, die man einer Person überhaupt sagen kann. Und nicht nur sagen, sondern letztlich auch danach leben. Und all diese sonstigen Angriffe des Feindes nennt die Bibel auch Anfechtungen. Es können auch geistliche Angriffe von Seiten Satans sein. Und wir alle haben damit zu tun. Wir alle wissen, was Angst ist, was Panik ist. Das ist nicht von Gott. Das ist auch Folge des Sündenfalls. Das ist auch eine Anfechtung, die jetzt nicht direkt mit Sünde zu tun hat, obwohl, wenn man dem nachgehen würde, ist es mangelndes Vertrauen, wenn ich Angst habe. Und trotzdem haben wir damit zu tun. Sorge, Entmutigung, Zweifel und vieles andere mehr. Alles Dinge, die der Feind in unser Leben sät, die wirklich feurige Pfeile sind, die Terroranschläge sind. Ich weiß nur zu gut, gerade in meiner Krankheitsphase hatte ich mit Panikattacken zu tun. Gott sei Dank bin ich sie los. Aber Angst überfällt uns alle immer wieder mal. Gerade wenn es überraschende Situationen sind. Und das sind wirklich Terroranschläge. Das ist wirklich nicht Friede Gottes, von dem wir gesungen haben. Das ist wirklich das, was der Feind als zerstörerischen Pfeil in unser Leben bringen will, um unser Leben in Brand zu setzen. feurige Pfeile, also geistliche Angriffe. Aber eine andere Art von Anfechtung ist auch Anfeindung oder Verfolgung um des Evangeliums willen. Und da haben wir auch jede Menge Beispiele in der Bibel von Menschen, die verfolgt wurden, weil sie an Jesus geglaubt haben. Jesus selbst wurde verfolgt, weil er sich Sohn Gottes nannte, weil er Sohn Gottes war. Jesus selbst sagt es in Lukas 22, Vers 28, da spricht er zu seinen Jüngern und sagt: Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und wir merken, hier spricht also Jesus nicht von seiner Versuchung in der Wüste, was auch eine Anfechtung, aber eben eine Versuchung zur Sünde war, die er siegreich gemeistert hat, sondern er sagt: Ihr wart mir treu in meinen Anfechtungen, ihr habt ausgeharrt in meinen Anfechtungen. Und damit meint er eben diese Auseinandersetzungen, die er immer wieder hatte mit Pharisäern und Schriftgelehrten, mit verschiedenen Situationen, in die sie gekommen waren. Ihr habt bei mir ausgeharrt in meinen Anfechtungen. Also auch das nennt die Bibel Anfechtung. Oder Paulus sagt es in Apostelgeschichte 20, Vers 19 zu den Ältesten aus Ephesus: Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Also auch Paulus wurde eben, wie gesagt, gerade von den Juden sehr verfolgt, sehr gehasst, weil er das Evangelium verkündigt hat, und das nennt auch Paulus Anfechtungen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir nicht verwundert sein sollen, wenn wir mit Anfechtungen zu tun haben. Wir sollen nicht meinen, das würde etwas Unnormales sein. Wir sollten auch nicht erschrecken. Wir sollten auch nicht meinen: Oh, was bin ich denn für ein Christ? Ich habe Anfechtungen. Nein, gerade wir Christen haben Anfechtungen. Die anderen, die leben wie die Sau im Dreck. Die fühlen sich wohl im Dreck. Muss man ehrlich sagen, ganz direkt, ohne irgendwie Umschweife. Die fühlen sich wohl im Dreck, so wie eben bestimmte Tiere. Aber die, die sauber leben wollen, die mit Gott leben wollen, die nach Gottes Maßstäben leben wollen, die haben Anfechtung, weil sie eben, wie ich es sagte, mit dem Feind selber direkt zu tun haben. Aber die Bibel sagt uns auch sehr klar, wie wir damit umgehen sollen. Die zweite Frage, also die erste Frage war, was heißt Anfechtung? Wie sieht Anfechtung aus? Die zweite Frage ist, wie kann aus Anfechtung Sünde werden? Ich sagte es schon, Anfechtung ist noch keine Sünde, aber die Bibel spricht doch sehr deutlich davon, wie es dazu kommen kann. Warnend. Und dazu einmal drei Verse aus dem Jakobusbrief, aus Jakobus 1, die Verse 13 bis 15, wo Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der Gemeindeleiter in Jerusalem war und diesen Brief geschrieben hat, wo er uns diese Entwicklung darstellt anhand eines Bildes. Wir werden sehen, wie verständlich dieses Bild ist. Jakobus 1 ab Vers 13. Sehr wichtige Verse, bitte achtet sehr darauf. Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Nun, wir wissen ganz klar, was dieses Bild aussagen will, wie es dazu kommt, dass letztlich ein Mensch geboren wird oder überhaupt ein Lebewesen. Der weibliche Teil muss empfangen. Und diese Empfängnis, diese Zustimmung, sagen wir mal, aber auch körperliche Zustimmung, diese Zustimmung, die führt zum nächsten Schritt, dass sich etwas in ihr im weiblichen Teil entwickelt. Und wenn die Zeit da ist, ist die Geburt fällig. Also nach dieser embryonalen Phase, nach dieser Entwicklungsphase im Mutterleib, aufgrund von Zustimmung, aufgrund von Ja-Sagen, kommt eine Geburt zustande. Und darum lese ich diesen 15. Vers noch einmal. Denn wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Oder mit anderen Worten, wenn es zur Sünde gekommen ist und diese Sünde nicht beseitigt wird, wird sie zum Tod führen. Paulus sagt das im Römerbrief in Kapitel 6, der Sünde Sold ist der Tod. Und darum das, was nach dem Sündenfall oder beim Sündenfall im Paradies geschehen ist, war geistlicher Tod. Und das war das, was Gott dem Menschen auch gesagt hatte. Nicht, dass sie physisch sterben werden, sie sind nicht physisch gestorben, aber sie sind geistlich gestorben. Ihre Beziehung zu Gott wurde getötet, wurde abgeschnitten. Und darum nennt uns die Bibel die ganze Problematik der Sünde als so etwas Schreckliches, weil sie den Tod gebiert, so sehr wir Menschen das nicht wahrhaben wollen. Aber wenn das nicht so schrecklich wäre, hätte Jesus nicht in die Welt kommen müssen. Wenn das nicht so schlimm wäre, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Schon allein diese Tatsache zeigt uns, wie schlimm Sünde ist. Die Sünde führt zum Tod, egal ob es dir passt oder nicht. Und am besten passt es dir, dass du sagst, ja, wenn das so ist, dann brauche ich Rettung. Die eigene Lust, die eigene Begierde empfängt, sie wird also befruchtet durch mein Ja, durch meine Zustimmung, durch meinen Ungehorsam vielleicht. Und dann kommt die Sünde zur Welt. Und das ist eine Infektion, die also fortschreitet, die letztlich dann zum Tod führt. Und nun müssen wir zurückkommen zu Eva aus dem ersten Buch Mose Kapitel 3, aus dem Bericht des Sündenfalls. Und interessant, dass uns schon da bei der ersten Sünde, beim Sündenfall, diese Entwicklung dargestellt wird. Und ich lese uns diesen Vers 6 aus 1. Mose 3 noch einmal, wie das bei Eva war, nachdem die Schlange ihr all diese Dinge eingeflößt hatte. Ach, sollte Gott gesagt haben, ach, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Gott gar nicht mehr brauchen. Wie das dann zur Sünde geführt hat und letztlich zum geistlichen Tod, zum Schlamassel, in dem wir heute stecken. Als nun die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, ich unterbreche, als die Frau sah, und dann wurde es zur Lust für ihre Augen. Das war noch keine Sünde. Das war erst der Anfang. Das war die Anfechtung. Das war die Versuchung. Noch ist alles gut. Weil er klug machte, dann nahm sie von dessen Frucht. Okay, es wird gefährlich, aber ich wage es mal zu sagen, ist noch alles im grünen Bereich. Sie hätte nehmen können und sagen können, oh nee, was habe ich gemacht? Gott hat doch gesagt, wir sollen das nicht tun. Aber ich fange noch mal an. Als nun die Frau sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, also da hat es schon gerattert in ihrem Kopf, ja, weil er klug machte, dann nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Manne davon und er aß. Also wir merken, wie bei einem Embryo, das sich entwickelt und wo es dann zur Geburt leider gekommen ist. Ich habe nicht Zeit, noch andere Beispiele zu erwähnen. Ich möchte sie euch gerne als Hausaufgabe geben, wenn ihr das möchtet. Und zwar ist bei der Einnahme Jerichos auch sein ähnlicher Bericht, oder nach der Einnahme Jerichos, Josua 7, da hat Gott zum Volk Israel gesagt, als sie das Land nun einnehmen sollten, das Gott ihnen versprochen hatte, ich gebe euch Jericho in eure Hand. Die Bibelkenner wissen, die mussten nur 13 Mal um die Stadt wandern, so einen schönen Spaziergang machen, und dann fielen die Mauern Jerichos ein, nachdem sie da noch ein Feldgeschrei gemacht haben. Gott hat ihnen aber gesagt, Leute, ich gebe euch Jericho in eure Hand, ihr braucht nicht kämpfen, nur eins sollt ihr wissen, ihr dürft euch nichts klauen, ihr dürft nicht plündern, ihr dürft nichts nach Hause mitnehmen. Und da war ein Achan, der auch sah und es gelüstete ihn und er nahm und dann vergrub er es, damit er es versteckt, damit es ja keiner sieht. Also eine ähnliche Entwicklung. Und eine ähnliche Entwicklung finden wir auch bei David, als er mit Bathseba Ehebruch trieb. Diese schreckliche Sünde, die David begangen hat, er der Mann Gottes. Wo statt, dass er mit seinen Leuten in den Krieg geht, er zu Hause blieb und in den Nachbarhof sah und eine schöne Frau sah, die gerade badete. Und dann heißt es, er sandte hin, er erkundigte sich, er sandte und ließ sie holen, er schlief bei ihr und dann ließ er auch noch ihren Mann umbringen. Auch eine Entwicklung, die an einem gewissen Punkt hätte gestoppt werden können und sollen. Er hätte sich blickmäßig abwenden können, sollen, müssen, aber nicht sich erkundigen und dann auch noch einmal sich erkundigen und sie holen und. Da hätte er vielleicht einen Kaffee mit ihr trinken können und hätte gesagt, Sie sind eine nette Nachbarin, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wäre auch noch nicht so schlimm gewesen, aber leider kam es zur Sünde. Die Lust muss empfangen, um zur Sünde zu werden. Sie muss mein Interesse empfangen, sie muss meine Gedanken empfangen, sie muss letztlich meinen Willen, mein Ja empfangen. So sehen wir, dass aus Anfechtung Sünde werden kann, aber nicht Sünde werden muss. Aber Satan schneidet uns eben durch die Sünde von Gott ab und er weiß es zum Teil noch besser als wir, wie wirksam das ist. Aber die Bibel ermutigt uns auch immer wieder, dass wir als Kinder Gottes, und damit komme ich auch zum Schluss, trotzdem ein paar wichtige Gedanken noch, den Anfechtungen nicht ausgeliefert sind, sondern sie überwinden können. Und ich kann im Grunde nur im Telegrammstil jetzt die dritte Frage behandeln. Wie kann ich in der Anfechtung überwinden? Also die erste Frage, was ist Anfechtung? Zweitens, wie kann aus Anfechtung Sünde entstehen? Und drittens nun, wie kann ich die Anfechtung überwinden? Luther hat etwas sehr Kluges einmal gesagt. Und ich möchte euch herzlich bitten, euch das am besten aufzuschreiben oder zu merken, weil das wirklich ein sehr, sehr kluger Spruch ist. Viele von euch haben den wahrscheinlich schon mal gehört. Ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen. Ich kann aber verhindern, dass sie auf meinem Kopf Nester bauen oder ein Nest bauen. Und das trifft wirklich den Gedanken auf den Punkt. Anfechtungen kann ich nicht verhindern. Ich kann auch nicht mal böse Gedanken verhindern. Ich kann auch nicht mal ganz verrückte Ideen verhindern. Die kommen einfach und sollten möglichst auch bald gehen. Ich kann sie nicht verhindern. Obwohl, je mehr ich göttlich denken lerne, umso mehr wird sich wirklich göttliches Gedankengut etablieren in meinem Leben. Aber ich kann verhindern, dass diese Gedanken bei mir Fuß fassen, Wurzel fangen können. Ich kann diesen Gedanken nachgehen, wie es bei Eva der Fall war. Ich kann meiner Fantasie nachgehen, Stichwort Fantasie, innerer Film, nur so als Stichwort. Und letztlich kann diese Fantasie, dieses Nachdenken, dieses Ja-Sagen zum Fall kommen, zur Sünde werden. Also ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie Nester bauen. Darum, wie kann ich Anfechtung überwinden, wie kann ich ihr widerstehen? Ich möchte zunächst einmal erwähnen, ich muss nach dem Willen Gottes leben wollen. Willst du nach Gottes Willen leben? Das ist die erste Bedingung. Wenn ich es gar nicht erst will, wenn ich das gar nicht erst ernst nehme, dann brauchen wir über das Thema Anfechtung überwinden überhaupt nicht zu reden. Dann können wir nach Hause gehen. Ich muss es wollen. Ich muss wirklich Gott lieben und sagen, Herr, bewahre mich vor Sünde. Und ich denke jetzt gerade an Josef, der sagte, wie kann ich ein so großes Übel tun?
Übrigens war er auch in einer Anfechtung und hat sie siegreich bestanden. Wie kann ich ein so großes Übel tun und gegen meinen Gott sündigen? Zweitens gilt es auch, wachsam zu sein, wo uns der Teufel versuchen will, und Gott einfach um Hilfe und um seinen Sieg bitten. Ich kann beten. Wachsam auf feurige Pfeile. Ja, damals, vor vielen hunderten Jahren, als dann mit solchen Pfeilen gekämpft wurde, wenn man gesehen hat, dass so einer geflogen kommt, hat ihn verfolgt, wo der gelandet ist und hat das Feuer gleich gelöscht, da war alles gut. Wachsam sein. Aber meide auch die Dinge, die dich zur Sünde verführen können. Gerade in den Bereichen, wo du weißt, dass du besonders anfällig bist. Vielleicht auch aus deiner Vergangenheit her. Ich kann das jetzt zeitmäßig nicht weiter ausführen, aber jeder hat so seine Schwachpunkte. Meide diese Dinge, ob es Alkohol ist oder Frauen oder Männer oder was auch immer. Gebrauche den Schild des Glaubens und im Grunde die ganze geistliche Waffenrüstung. Es steht geschrieben. Bedeutet, den Schild des Glaubens zu benutzen, so wie es Jesus getan hat. Ich weiß, was geschrieben steht und ich glaube daran und so ist es. Gebrauche den Schild des Glaubens. Noch einmal dieser Vers, Epheser 6, 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und wenn ich sagen soll, es steht geschrieben, muss ich ja auch wissen, was geschrieben steht. Wenn du keine Bibel liest, wenn du nicht regelmäßig Bibel liest, weißt du nicht, was geschrieben steht und bist den Anfechtungen, den feurigen Pfeilen des Teufels ausgeliefert. Und last but not least, wenn wir uns von Gottes Geist immer wieder erfüllen lassen, wenn wir immer wieder beten, Heiliger Geist, erfülle mich, Heiliger Geist, leite mich, Heiliger Geist, warne mich, Heiliger Geist, mach mich aufmerksam auf diese Pfeile, wo sie landen oder wenn sie geflogen kommen. Heiliger Geist, hilf mir. Dafür ist er ja da, er ist unser Beistand. Dann gilt es, was in Galater 5, Vers 16 steht. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Boah, was für ein interessantes und einfaches Rezept. Schild des Glaubens und Wandel im Geist. Jesus lieben, mit Gott leben, sich vor Gott beugen und sagen, Herr, ich möchte auf Biegen und Brechen deinen Weg gehen und das Ziel erreichen, egal was es mich kosten mag. Hilf mir, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Möge Gott uns Gnade schenken dazu. Vater, und wenn du uns in deinem Wort so klar sagst, was Sache ist, angefangen damit, wie Sünde in die Welt kam, bis hin, dass du uns zeigst, wie wir sie überwinden können, so können wir nur zu dir kommen und dich bitten, Herr, ich kann dich erstens einmal nur für mich bitten. Hilf mir, schenk mir Gnade, in Anfechtungen zu bestehen und dich durch mein siegreiches Leben dann zu ehren. Aber das Gleiche bete ich auch für meine Geschwister hier. Herr, du hast jetzt durch dein Wort zu uns gesprochen. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir Sünde ernst nehmen, dass wir Anfechtung ernst nehmen und nicht hineintappen und erst nachher feststellen müssen, dass wir gefallen sind. Vater, hilf uns und du bist bereit, uns zu helfen. Durch das, was du uns in deinem Wort sagst, durch deinen Geist, durch deine Gegenwart. Und so danken wir dir für deine Angebote und ich bitte dich für uns alle, dass wir diese Angebote auch wirklich annehmen. Amen.